Ich zitiere aus dem neuen Roman von Stefanie de Velasco mit dem Titel »Das Gras auf unserer Seite«. Sie hatte Pläne und Ideen, das sagt Grit in dem Roman über Alice, die gerade ihr drittes Kind bekommen hat. Also sie hatte Pläne und Ideen. Und dann heißt es im Buch weiter, was ist mit denen? Sagt mir das mal. Vater, Mutter, Kind. Nuclear Family, so heißt das auf Englisch. Klingt doch schon wie ein Super-GAU. Genau deswegen schreckt es mich so ab. Zitat Ende. In dem Buch geht es um Frauen in den Lebensjahren, in denen sich viel entscheidet oder in denen Frauen viel entscheiden müssen. Und die Frauen in Stefanie de Velascos Roman wollen eben nicht ins, wie es im Buch heißt, ins Mutterland einbiegen, auf das sie von klein auf konditioniert worden sind. Stefanie de Velasco ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
In Ihrem Buch, da spielen ja Liebe, Geburt, Tod und Lebensentwürfe eine wichtige Rolle. Cassie, eine ihrer Protagonistinnen, muss ihre kranke Mutter ins Pflegeheim bringen. Ihre Freundin Charlie wird schwanger. Grit kann sich nicht entschließen, zu ihrem Freund zu ziehen. Welcher Generation von Frauen gehören ihre Romanfiguren da an?
Ja, das ist diese Generation, zu der ich natürlich eigentlich auch zähle. Es ist auch immer eigentlich am besten, über die eigenen Lebenserfahrungen zumindest auch, also wenn man sie dann natürlich auch fiktionalisiert. Ich bin ein großer Freund davon, über das zu schreiben, was ich auch am besten selber kenne. Ja, das ist eine Generation, die zum Teil natürlich mit dem Feminismus der 70er, 80er Jahre groß geworden ist. Aber ich habe das zum Beispiel in meinem eigenen Elternhaus jetzt gar nicht so erlebt, dass diese Form von Emanzipation wirklich auch so gelebt wurde. Oft ist es auch noch so was Propagiertes. Gleichzeitig sind wir natürlich schon eine andere Generation als die meiner Mutter natürlich, die davon noch gar nicht quasi gehört hatte damals so richtig. Die Frage ist, wie wirkt sich das so aus auf das Leben von Frauen in der Gegenwart? Und meine Erfahrung zeigt, also ich habe zum Beispiel auch selber keine Kinder. Das ist, glaube ich, auch was, was früher gar nicht so selbstverständlich war, dass man keine Kinder hat. Und ich wollte in diesem Roman einfach mal drei Frauen erzählen, die eben keine Kinder haben und dieser Perspektive so einen Raum geben. Und alle werden nochmal so vor die Entscheidung gestellt, Mutterschaft oder so ein eheähnliches Verhältnis einzugehen, zusammenziehen mit dem Freund. Oder wie die Cassie, die dann ihre alte Jugendliebe wieder trifft, wo sich die Möglichkeit eröffnet, nochmal in so eine Familie einzusteigen und so eine Mutterrolle einzunehmen und das auszuerzählen, das hat mich einfach gereizt.
Also es gibt da ja Erwartungshaltungen, die enorm sind, die an Frauen herangetragen wird. Also die müssen ja Multitasking sein, alles können. Sie müssen super Mütter sein. Natürlich sollen sie irgendwann Mütter werden, so die Erwartung. Natürlich sollen sie auch super emanzipiert sein. Sie sollen aber auch nebenbei noch super erfolgreich im Beruf sein. Das muss doch schief gehen, oder?
Absolut. Das wird ja auch in der Gegenwartsliteratur ganz viel problematisiert. Es gibt ja unheimlich viele Bücher zum Thema Mutterschaft. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und ich lese diese Texte auch sehr, sehr gerne. Aber mich hat es eben interessiert, im Grunde so eine leichte Geschichte zu erzählen, auch vom Glück dieser Räume, die fern abliegen von Mutterschaft, von Karrierefrau. Es wird ja auch immer nur, wenn du keine Kinder hast, dann musst du ja eine unfassbare Karriere machen oder haben oder wahnsinnig beruflich erfolgreich sein. Aber was ist denn, wenn ich weder Kinder noch Karriere habe? Auch dann gibt es einen Entwurf des guten und glücklichen Lebens. Und das hat mich interessiert. Das fand ich, das hat auch total viel Spaß gemacht, das zu erzählen.
Die Frauen setzen sich ja mit diesen Fragen auseinander, auch weil von außen Dinge passieren, die sie also dazu bringen, sich mit diesen Fragen auseinanderzubringen. Die eine Frau, die bringt ihre Mutter ins Pflegeheim. Da geht es natürlich ums Abschiednehmen, auch um Sterben und Tod. Eine andere der drei Frauen wird schwanger. Das ist ja auch so ein Lebenspunkt, an dem sich viel entscheidet, oder?
Absolut. Die Frauen sind ja alle so Mitte, Ende 40, haben sich eigentlich schon sehr glücklich eingerichtet in ihrem Leben ohne Kinder. Die haben ja, erkennen sich ja auch alle aus so einem Hundechat. Also die eine hat, der Hund ist gerade gestorben, die andere hat noch einen und so. Und dieser Chat verbindet im Grunde diese drei Perspektiven so ein bisschen. Sie werden halt alle so ein bisschen eiskalt überrascht von dieser Möglichkeit eines neuen Lebens, was sich erstmal wie so ein Hindernis anfühlt. Das ist so ein bisschen, als würden die drei Frauen nochmal wie Jesus so auf den Berg der Versuchung und dann werden ihnen nochmal alle Königreiche der Welt so vorgeführt. Und das ist eben die Frage, geben sie sich dem hin oder bleiben sie bei ihrem alten Lebensentwurf? Das ist so immer so ein bisschen das Bild, was ich so im Hintergrund hatte.
Eines dieser Königreiche könnte auch ein Schrebergarten sein, oder?
Richtig. So ein zentraler Dreh- und Angelpunkt ist so ein alter Schrebergarten, der den Eltern von Anno, das ist Grits Lebensgefährte, einer der Hauptfiguren, gehört. Und sie nistet sich dort quasi ein, weil sie ist auf der Suche nach einer Wohnung und findet nichts und will nicht mit ihrem Freund zusammenziehen. Und dieser Garten wird wie so ein Gemeinschaftsort für die FreundInnen und auch für die Mitbewohner und Partner und so weiter und für die Hunde. Und es kommen auch noch zwei Pfauen dazu am Ende. Und das hat auch irgendwie auch wieder eigentlich so ein leicht biblisches Motiv, so ein alternativer Garten Eden quasi, ne, den man sich so ein bisschen selber macht, ohne dass man sich dort versündigen kann.
Religiöses findet man auch immer wieder in Anspielungen in ihrem Roman. Im Altenheim wird Jesus vom Kreuz geholt und restauriert, weil er von Würmern zerfressen ist. Dann kommt er poliert zurück. Doch er wirkt nicht glücklich. Warum eigentlich nicht?
Das ist lustig. Ich habe wirklich mal so einen Jesus in so einem Altenheim gesehen. Der hat mir so leid getan. Der sah, es war so eine ganz schöne Skulptur und die war wirklich so mit so ganz, ganz feinen Löchern zersetzt. Also warum der nicht glücklich ist, darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, Jesus am Kreuz sieht einfach nicht glücklich aus. Und das ist vielleicht auch ganz richtig so.
Welche Rolle spielt er denn in diesem Altenheim? Er wird ja auch verpackt, dann ist er plötzlich weg, dann ist er wieder da. Warum taucht er da überhaupt auf?
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe den halt mal gesehen und dann war es irgendwie so ein Running Gag für mich selber. Also die Cassie muss halt immer an diesem Jesus vorbei, wenn sie in das Zimmer ihrer Mutter möchte. Und im Grunde ist das wie so eine Alltagsbeobachtung, ne? Dass sie merkt, ach so, wo steht denn Jesus gerade hier in diesem Raum? Wie geht es mir und wie geht es ihm? Und für die Cassie ist das natürlich auch eine gar nicht so einfache Situation. Ihre Mutter ist sehr krank. Sie ist auch alleine mit der Mutter. Sie ist auch alleine, weil sie eben keinen Mann hat und keine Kinder. Und ihr Bruder kommt nicht, weil er sagt, er muss sich um seine eigene Familie kümmern. Vielleicht ist der Jesus aber dann doch irgendwie so ein Hoffnungsschimmer. Für sie geht es ja dann eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sie trifft ja dort ihre alte Jugendliebe wieder. Und die beiden kommen sich auch näher. Aber es geht auch vor allem so ein bisschen darum, dass ich erzählen wollte, was es auch bedeutet dann so. Also das eine ist ja die Mutterschaft und das neue Leben, was so in das Leben einer Frau treten kann, durch Mutterschaft, durch Kinder, aber eben auch der Abschied der Eltern, den ich auch jetzt in meinem Umfeld als ein sehr belastendes und sehr trauriges Moment erlebe. Das ist wirklich sehr schwierig, wie ich finde, und es ist ein ganz einschneidender Moment.
Da gibt es dann das Kind des Jugendfreundes, den Cassie da wieder trifft. Und da gibt es dann auch den interessanten Dialog. Yugi, spricht man es, glaube ich.
Yugi,
auch.
Genau.
Yugi heißt das Kind. Und das fragt dann, was passiert denn, wenn man stirbt? Cassie glaubt nicht, dass es etwas nach dem Tod gibt. Sagt es auch so. Und das Kind antwortet, gar nichts, wie langweilig. Den Himmel würde ich schon mal gern sehen. Zitat Ende. Ist es unter Umständen langweilig, an gar nichts zu glauben?
Ja, also definitiv. An gar nichts glauben, das ist total langweilig. Also es gibt so viel, an das man glauben kann, und es gibt ja auch so viel Gutes, an das man glauben kann. Und das ist eben auch etwas, was mir an dem Buch wichtig war. Ich merke in letzter Zeit, wenn ich Freunde von mir treffe und sie frage, wie geht's dir? Dann sagen die oft, mir geht's gut, aber angesichts der Umstände, also angesichts der vielen Krisen in der Welt, meinen sie natürlich damit, ja, also so nach dem Motto, den Umständen entsprechend. Es ist, als hätte uns alle so eine Art Krankheit überfallen. Also ich wollte ein Buch schreiben, was auch zeigt, wir können das gute Leben leben und die Welt ist nicht nur schlecht, sie kann auch gut sein und sie wird nie perfekt sein, ohne dass man so ein eskapistisches Gefühl bekommt, dass man sich irgendwie so wegträumt. Und das ist für mich die beste Definition von Glauben, dass es nicht etwas ist, was mich wegträumen lässt und meine Verantwortung wegschiebt, sondern dass es etwas ist, was mir mehr Kraft gibt, um mich der Gegenwart besser zu stellen.
Cassie, heißt es auch einmal, ist versucht, in die Krankenhauskapelle zu gehen, um zu beten. Aber beten ist wie kochen, beides will gelernt sein, heißt es dann weiter. Ist das so?
Also ich bin ja sehr, sehr religiös groß geworden bei den Zeugen Jehovas. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal über meinen zweiten Roman gesprochen, Kein Teil der Welt. Und ich glaube schon, dass beten gelernt sein will. ich glaube, viele haben auch diese Berührungsängste. Ich glaube, Beten ist so ein bisschen wie, wenn man in der Disco ist und man traut sich nicht zu tanzen, obwohl schon so ein paar Leute auf der Tanzfläche sind. Und je öfter man das halt ausprobiert, desto leichter geht es einem sozusagen. Und irgendwann springt man so als Erste auf die Tanzfläche. Und das ist so ein bisschen, finde ich, was auch das Gebet mit sich bringt. Und Schreiben ist für mich auch eine Form von Gebet. Also so ein stilles Denken, Hoffen, Bangen, so ein Lobpreis natürlich auch, ne?
Ist das für Sie Beten? Spielt das immer noch eine Rolle, obwohl Sie ja auch diese schlechten Erfahrungen mit Religiösem gemacht haben?
Ich habe immer so Phasen, das ist ganz interessant. Also gerade bin ich wieder in so einer Phase, wo ich gar nicht glaube an Gott. Und ja, ich hatte die letzten Jahre, wo ich nicht geglaubt habe, aber jetzt merke ich, ich komme plötzlich wieder in so eine Phase, wo ich wieder glaube. Ich habe in letzter Zeit definitiv mehr geschrieben als gebetet, aber es gab es auch schon umgekehrt. Also ich erinnere mich an meinen ersten Roman Tigermilch, da hatte ich so eine sehr gläubige Phase. Ich habe neulich mal in alten Tagebüchern gelesen und da ist ganz viel von Gott die Rede. Das ist wirklich ganz spannend. Und was das Schreiben angeht, ich meine, die Psalmen sind ja ein einziges Gebet, Literatur und Gebet und Lobpreis, das verschränkt sich ja alles miteinander.
Ja, und Gedichte und Gebete hängen ja auch eng voneinander ab oder haben viel Verwandtschaft miteinander.
Absolut.
Jetzt heißt es auch einmal, alt werden und sterben lernt man nicht in der Schule. Tod als Fach wäre gut, sagt Cassie. Wäre das ein gutes Schulfach?
Also ich habe ja meine Mutter vor einigen Jahren ins Pflegeheim gebracht und sie ist inzwischen verstorben. Und ich habe damals mich oft sehr hilflos gefühlt, also gegenüber schwerkranken Menschen das Leid zu lindern, aber auch für mich als Angehörige. Ich habe mich auch wie eine Patientin gefühlt und auch so hilflos. Da habe ich diesen Gedanken oft gehabt, dass ich mir gewünscht hätte, darauf besser vorbereitet zu werden, jemanden in den Tod zu begleiten, weil das ist etwas, das werden wir alle früher oder später mindestens einmal tun müssen. Mindestens.
Geht es nicht darum, einfach auch diese Hilflosigkeit auszuhalten? Denn die wird ja immer auf eine gewisse Weise bleiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber mich hat es damals schon sehr eiskalt erwischt. Und ich habe gemerkt, dass diese Hilflosigkeit mich oft auch überwältigt hat. Und ich dann so in den Abstand gegangen bin und immer wieder so gesagt habe, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich irgendwie gelernt hätte, das ja besser auszuhalten, ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber dass mir irgendjemand gesagt hätte, das kommt auf dich zu. Oder auch, das hilft schwerkranken Menschen. Also das ist sowas, das kann man dann googeln. Aber ich hätte es gerne wen nicht gegoogelt. Der erste Tod einer nahestehenden Person läutet ja letztendlich auch nur weitere Tode ein. Und ich merke, so langsam kann ich das besser. Aber ich wünschte, wir würden einfach ein offeneres Verhältnis zum Tod haben, ein positiveres Verhältnis.
Und doch ist es immer wieder anders. Manchmal fällt es einem leichter, wenn den man begleitet, wenn der wirklich an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann kann das auch leichter sein, damit umzugehen, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe meine Feststellung war, dass, also jetzt nicht bei meiner Mutter, die sehr gläubig war, aber dieser langsame Tod, der ist so schwer für die Menschen zu ertragen. Da hilft auch oft der Glaube nicht mehr. Und ich habe auch schon Menschen erlebt, die sehr gläubig waren und die angesichts des Todes auch ihren Glauben verloren haben. Und da wäre ich einfach gerne eine Hilfe, eine Stütze gewesen, so eine irdische Stütze.
Aber auch da ist es, wie Sie das gerade über den Glauben sagten, auch immer anders, nicht? Denn einen Tag kann es so sein, den anderen Tag wieder ganz anders. Das ist ja immer eine ambivalente Geschichte, nicht? Es gibt ja niemanden, der von sich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, ich bin Atheist, oder umgekehrt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ich bin tiefgläubig. Das ist ja immer in Bewegung, so etwas, oder?
Total. Also das ist ja auch oft ein sehr langer Prozess, das Sterben. Es ist wirklich immer wieder was Neues und letztendlich ist es dann eben auch Teil des Lebens, ne?
Die Kapitel Ihres Romans tragen die Überschriften aus dem Fortgang des weiblichen Zyklus. Warum?
Ich bin ja jemand, der sehr interessiert ist an Handlungsbögen, also an sogenannten Plotlines. Es gibt ja die Poetik von Aristoteles, die im Grunde schon den Grundstein gelegt hat für die heutige Hollywood-Dramaturgie. Und ich habe mal ein bisschen genauer überlegt und habe gedacht, der Menstruationszyklus ist im Grunde auch eine ganz interessante Plotline und erzählt eigentlich auch so eine Geschichte von Geburt und Tod innerhalb eines weiblichen Fruchtbarkeitszyklus. Und ich war dann auch sehr überrascht, dass das ziemlich gut funktioniert hat und mochte das auch. Und ich habe jetzt selber auch nochmal gegoogelt und geguckt, Ich habe mal Menstruation und Plotline gegoogelt. Ich habe keine Treffer gefunden. Mir hat das sehr geholfen, aber es hat dann natürlich auch so ein bisschen nahegelegen, weil es natürlich auch um weibliche Lebensentwürfe geht und weil ich einfach hundertprozentig mal aus dieser weiblichen Perspektive erzählen wollte.
Für Frauen ist das ja ganz anders auf den Punkt zu bringen, nicht? Die Männer können sich das ja immer irgendwie noch offen halten. Okay, ja, jetzt passt es nicht, aber ich kann ja auch noch mit 65 oder mit 70 kann ich auch noch Vater werden. Für Frauen ist das viel, ja, für Literatur eigentlich viel interessanter, weil es viel mehr auf diesen Punkt der Lebensphase zwischen 30 und 45 zusteuert, oder?
Naja, also eine Freundin von mir, die schreibt gerade eine Reportage darüber, dass immer mehr junge Frauen ihre Eier einfrieren und dass das zum Teil sogar Unternehmen bezahlen. Also Netflix bezahlt das ihren Unternehmerinnen. Ich habe mich seitdem immer so gefragt, gibt es jetzt irgendwo im Netflix-Imperium in Berlin so irgendwo so einen Eierkeller, wo diese ganzen Eier von den Unternehmerinnen liegen? Also es hat schon für sehr viel Gelächter gesorgt in meinem Freundeskreis. Aber ja, natürlich, es schwingt immer so mit. Aber ich glaube, viele Frauen entscheiden sich auch schon früh, eigentlich keine Kinder zu bekommen. Also bei mir war das so, ich hatte dieses Bedürfnis nie. Ich habe das bei meinen Freundinnen erlebt, die hatten irgendwann wirklich kein anderes Thema. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man diesem Wunsch nachgeht. Aber ich hatte diesen Wunsch nie. Und ich bin froh, in einer Gesellschaft zu leben, in der ich auch diesem Wunsch nachgehen kann, kinderfrei zu leben.
Und das ist auch ein Segen unserer Zeit. Ich meine, wenn Sie in den 50er, 60er Jahren gesagt hätten, ich habe nie den Wunsch, Kinder zu bekommen, dann wären Sie kurz davor, zum Psychiater geschickt zu werden, oder?
Ja, das ist ja eigentlich immer noch so, dass das heutzutage so ein bisschen pathologisiert wird. Also oft muss man sich schon auch rechtfertigen. Oft denken die Leute auch, man kann keine Kinder bekommen oder ja, so nach dem Motto, sie hat's verpasst oder so. Aber das stimmt nicht. Also, und ich bin wirklich jeden Tag total froh, keine Kinder zu haben. Und das heißt nicht, dass ich keine Kinder mag oder so. Ich liebe es, nicht Mutter zu sein.
Die Frauen in Ihrem Roman sind ja alle auf irgendeine Art und Weise auf der Suche. Was suchen Sie? Was ist für Sie Glück oder wohin steuert diese Suche?
Also ich habe immer so das Gefühl gehabt am Ende, als ich dann fertig war, dass das Buch so, am Anfang ist wieder alles wie am Ende, habe ich das Gefühl. Also normalerweise entwickeln Figuren sich ja und machen so eine irre, ja so einen Zeitsprung und danach sind sie ganz andere Menschen als vorher. Und hier ist es eigentlich nicht so. Also es ist eher so, dass sie für das Glück, mit dem sie die Geschichte starten, nochmal so kämpfen müssen und sich nochmal quasi vergewissern müssen, dass sie aber schon alle Kämpfe gekämpft haben und dass sie glücklich so sind, wie sie sind.
Und das Glück besteht natürlich auch in der Freundschaft der Frauen zueinander. Freundschaft gibt einem auch Sinn im Leben. Da ist aber auch die Kunst, die eine wichtige Rolle spielt. Eine der Frauen schreibt, eine andere ist Schauspielerin. Welche Rolle spielt die Kunst und die Kultur da?
Naja, es ist wahrscheinlich so ein Alternativentwurf zu dem sogenannten Familienglück. Und auch diese enge Freundschaft zwischen auch erwachsenen Frauen ist für mich ganz, ganz wertvoll. Also das ist etwas, was auch viel sozial, das Thema soziale Verwandtschaft, das ist etwas, was im Alltag nicht nur meiner, sondern auch jüngerer Generationen ganz, ganz tief und fest verankert ist. Und oft wird das so in der Literatur auch dann so abgetan, ne? Also ich hatte jetzt, wo das Buch erscheint, die erste Pressenachricht war sowas wie, wir empfehlen 4 Bücher für junge Erwachsene. Und meins war dabei und ich dachte so, okay, was muss denn noch passieren? Auf der ersten Seite spricht die Erzählerin von der Menopause. Wie alt müssen Figuren sein, dass wenn sie keine Mütter sind, keine Karriere haben und lieber mit ihrem Hund kuschen als mit ihrem Kind oder ihrem Freund? Das ist dann immer sowas, wo das Erwachsenwerden gleich wieder abgetan wird. Das sind keine richtigen Frauen, die gehören nicht richtig dazu, ne? Ich glaube, dass keine von denen irgendwie so als Ersatz die Kunst macht oder so, aber es ist eher so, dass sie einfach glücklich sind, so wie sie sind. Sie brauchen keine Karriere und sie brauchen auch keine Kinder.
Ja, aber die Rollenerwartungen sind ja nach wie vor sehr groß. Das geht ja noch viel weiter. Also wenn man keine Kinder hat, wird mindestens erwartet, dass man in einer monogamen Paarbeziehung lebt, nicht? Denn sonst ist man ja auch irgendwie schrullig, komisch, seltsam. Also alleinstehende Frauen, die mit ihrem Hund kuscheln, naja, dann wird doch auch sofort drüber geredet. Oder diese Frauen müssen sich für ihre Lebensweise rechtfertigen.
Das ist ganz spannend. Ich habe im Zuge des Schreibens dieses Buches habe ich einen Artikel gelesen darüber, dass Hundehaltung im Iran jetzt verboten wird, weil immer mehr Frauen dort mit Hunden einfach leben. Und das wollen die eben nicht. Das ist natürlich das andere Extrem, so Hundehaltung zu verbieten. Aber ich fand das so einen ganz interessanten Marker dafür, dass es letztendlich immer wieder darum geht, dass man so patriarchale Strukturen hat, die im Iran ganz besonders deutlich werden, aber im Grunde sich im Kleinen auch immer noch in unserer Gesellschaft wiederfinden. Ich habe auch einen Hund, ich gehe ja jeden Tag mit dem raus und sehe ja diese vielen Frauen mit Hunden und ich glaube, die sehen eigentlich alle ganz glücklich aus. Und viele wollen auch gar nicht, dass sich ihr Leben groß ändert.
Vielen Dank, Stefanie de Velasco. Das Gras auf unserer Seite ist ein Buch über Frauen, aber weiß Gott, nicht nur für Frauen. Stefanie de Velasco stellt uns in ihrem Roman drei spannende Frauen vor, die auf der Suche sind, die mit den alten Rollenbildern von Frauen als Mütter konsequent brechen. Was gibt es aber für Möglichkeiten jenseits der monogamen Paarbeziehung? Ein Buch, das einfühlsam in das Seelenleben von Frauen in den mittleren Jahren schaut. Ein Buch über den Beginn und das Ende des Lebens, auch über Geburt und Tod. Das Gras auf unserer Seite, so heißt das Buch von Stefanie de Velasco. Das Buch hat 255 Seiten, kostet 23 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung.